Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 31. Folge und damit den dritten Teil des 15. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 15c. Fünftens, der Kampf des Schweigens. Wir haben uns nun vier wichtige Kämpfe angesehen und kommen jetzt zum letzten und schwierigsten, zum Kampf des Schweigens. Dieser Kampf steht im Gegensatz zu allem, was wir sind, und widerspricht unserem Sinn für Gerechtigkeit, unserem Verlangen, uns zu rechtfertigen und unserem schier unerschöpflichen Bedürfnis zu beweisen, dass wir jemand sind. Fangen wir dieses Thema mit Jesaja 53, Vers 7 an. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist einer der schockierendsten Verse in der ganzen Bibel. Zweimal lesen wir, dass er seinen Mund nicht auftat. Jesus litt schweigend. Übrigens ist Jesaja 53 das schwierigste alttestamentliche Kapitel für einen Juden, der nicht glaubt, dass Jesus der Messias ist. Jesaja 53 ist ein klarer Beweis, der 700 Jahre vor der Geburt Christi vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Jüdische Rabbis weigern sich häufig, dieses Kapitel in den Synagogen zu lesen, weil es wie ein neutestamentlicher Auszug klingt vom Prozess der Verurteilung und Kreuzigung Jesu. Das schweigende Lamm. Wer war dieses Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde und seinen Mund nicht auftat? Warum stand er scheinbar machtlos vor seinen Scharfrichtern? In Vers 8 erhalten wir eine wunderbare Antwort auf diese Frage. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Es macht keinen Unterschied, ob sie der angesehenste Bibelgelehrte sind oder ein einfacher Christ oder ein Jude. Niemand kann sie erretten, außer Jesus Christus. Einige Leute haben behauptet, dieses Kapitel würde von den Leiden des jüdischen Volkes in den Jahrhunderten handeln. Aber Vers 5 widerspricht dieser Theorie. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und was ist mit Vers 6? Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Oder Vers 8? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Diese Verse sprechen eindeutig von einer Person, nicht von einer Gruppe von Menschen. Vers 9 identifiziert diese Person unverkennbar als den Herrn Jesus Christus. Dort lesen wir, kein Betrug war in seinem Mund gewesen. Später bezeugte der Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Jesaja 53 beschrieb präzise Werk, Leben und Tod des Lammes Gottes, das für die Sünden der Welt geopfert wurde. Es war nicht sein eigenes Grab. In Jesaja 53, Vers 9 lesen wir, dass sein Grab bei Gottlosen war. Das Neue Testament bestätigt, dass er zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Sein Körper wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, in das von Josef von Arimathia. Das entspricht dem, was Jesaja sagte, er war bei einem Reichen in seinem Tod. Ohne Sünde. Vers 9 endet mit den Worten, kein Betrug war in seinem Mund gewesen. Als er mit seinen Feinden konfrontiert wurde, forderte Jesus sie heraus, ihm eine Sünde in seinem Leben zu nennen. Nie sagte er zu viel oder zu wenig. Er sagte und tat, was gesagt und getan werden musste. Er war der vollkommene Mensch, der das vollkommene Opfer für eine unvollkommene, verdorbene und verlorene Menschheit wurde. Schweigend vor seinen Anklägern. Zu Unrecht wurde Jesus von gottlosen Männern und falschen Zeugen angeklagt. Doch die Bibel sagt in Matthäus 26, Vers 63, Jesus aber schwieg. Er stand vor Pilatus, dem römischen Statthalter, der ihn fragte, antwortest du nichts? Und Jesus aber antwortete nichts mehr. Markus 15, Vers 4 und 5. In Lukas 23, Vers 9 lesen wir, dass König Herodes ihm denn auch viele Fragen vorlegte. Und wie reagierte Jesus darauf? Er aber gab ihm keine Antwort. Er wurde wirklich stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Fürsprache für Sünder. Als sie ihn kreuzigten, rief Jesus aus in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 7 Jahrhunderte vor diesem Gebet sagte Jesaja in Kapitel 53, Vers 12, Er ließ sich unter die Übeltäter zählen und hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet. Das größte Werk von allen. Wir alle kennen die wunderbaren Werke, die Jesus unter seinem Volk tat, und die Wunder, die er öffentlich wirkte und durch die er sich als der Messias Israels und der Heiland der Welt offenbarte. Doch das größte Werk von allen war, dass der Sohn Gottes schwieg, als er von den Händen gottloser Menschen ans Kreuz genagelt wurde, an dem er starb. Matthäus beschrieb seinen Tod in Matthäus 27, Vers 50 und 51 so. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Durch das Werk, das Jesus als das stumme, leidende Lamm vollbrachte, wurde das Universum bewegt. Die Bibel berichtet, dass Finsternis die Erde bedeckte, von der sechsten bis zur neunten Stunde. Als er starb, wurde der Vorhang im Allerheiligsten des Tempels von oben nach unten zerrissen und durch seinen Tod der Weg zu Gott freigegeben. Die Felsen der Erde schwiegen nicht, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Diese weltbewegenden Ereignisse gingen an den Menschen, die in der Nähe standen, nicht spurlos vorbei. So lesen wir in Matthäus 27, Vers 54, Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Jesus nachfolgen. Die Tatsache, dass Jesus sich nicht verteidigte und es sündigen Menschen erlaubte, ihn zu töten, ist etwas, was die Welt nicht versteht und leider auch viele Christen nicht. Für den durchschnittlichen Christen ist es viel einfacher zu kämpfen, seine Rechte zu behaupten, sich gegen böse Menschen zu erheben, für die Wahrheit einzustehen und anderen zu sagen, was man denkt. Aber das, mein lieber Freund, ist der Kampf des Fleisches, auf dem keine Verheißung liegt und der nur zur Niederlage führt. Ich fühle mich an das erinnert, was Wim Malgo zu pflegen sagte. Der größte Kampf eines Christen ist es, nicht zu kämpfen. Wie wahr diese Worte doch sind. Jesus ist uns vorausgegangen. Er hat uns den Weg gezeigt und ist ihn in vollem Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater bis zum Ende gegangen. Wir sind aufgefordert, Jesus nachzufolgen. Die wahre Aufgabe der Gemeinde. Natürlich ist es eine noble Geste, sich für Bürgerrechte oder moralische Fragen einzusetzen. Wir sind zu Recht schockiert, wenn wir sehen, wie beispielsweise Homosexuelle nicht nur öffentlich anerkannt werden wollen, sondern auch noch Unterstützung von den Steuerzahlern fordern. Gegen eine solche Unmoral anzugehen, ist so natürlich, wie eine Blume Wasser braucht. Sich an Protestmärschen gegen den schrecklichen Mord an ungeborenem Leben zu beteiligen, ist gewiss eine gute und noble Sache. Es erfordert Mut, der Verbreitung von Pornografie entgegenzutreten und sollte von jeder moralisch gesunden Person erwartet werden. Was ist mit dem Kampf für eine gerechte Regierung? Sicher kann niemand leugnen, dass eine ehrliche Regierung zu den wichtigsten Eckpfeilern einer funktionierenden, zivilisierten Gesellschaft gehört. Natürlich ist es lobenswert, Gesetze, Gerichte, Regierungen und Institutionen zu einer verstärkt christlichen Denkweise zu drängen. Doch angesichts all dieser guten Taten müssen wir uns fragen, ist das die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi? In den Versen, die wir eben gelesen haben, finden sich keine Hinweise, dass Jesus von seinen Nachfolgern erwartete, dass sie die Welt moralisch, politisch oder wirtschaftlich verändern. Warum nicht? Weil er ausdrücklich sagte in Johannes 18, Vers 36, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« Er wollte, dass wir nach Menschen fischen und die rufen, die ihm freiwillig folgen, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nur sein Reich zählt. Er akzeptierte die Regierung der römischen Besatzung seines Landes und im Hinblick auf moralische Dinge sagte er uns klar, dass es noch schlimmer werden würde. Wir haben gerade aus Johannes 18, Vers 36 zitiert, aber lassen Sie uns einmal den ganzen Vers lesen. Jesus antwortete, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier.« Jesus kam, um den Menschen Erlösung zu bringen. Wer an ihn glaubt, wird nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Er weist sündige Männer und Frauen nicht ab und seine ursprüngliche Absicht, Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen herzustellen, wird sich noch erfüllen. In diesem Vers betonte Jesus ausdrücklich, »Nun aber ist mein Reich nicht von hier.« Damals kam er nicht, um sein Reich aufzurichten. Deshalb wird jeder Versuch der Gemeinde, eine Aufgabe zu erfüllen, die der Herr ihr nicht anvertraut hat, nur in die entgegengesetzte Richtung führen. Das Reich des Antichristen wird errichtet. Der Kampf für den König. Um besser zu verstehen, dass wir nicht mit fleischlichen Methoden kämpfen sollen, bedienen wir uns der Beispiele, die uns 2. Könige 2 und 2. Chronik 23 liefern. Hier wird eine Begebenheit in der Geschichte Israels geschildert, wo das Chaos herrschte. Das Reich war geteilt in die 10 Stämme Israels und die beiden Stämme Judas. Sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda hatten sich des Götzendienstes schuldig gemacht, was uns zu einem schweren Gericht führte. In 2. Chroniker 22, Vers 3 finden wir den Wendepunkt in der Geschichte der Mutter von König Ahasja. Denn seine Mutter beriet ihn so, dass er gottlos handelte. Dieser schlechte Rat endete in einer Tragödie und letzten Endes mit dem Tod des Königs. Wie böse Athalia, die Mutter Ahasjas, war, zeigte sich anschließend. Wir lesen in Vers 10, »Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um.« Eine derartige Brutalität ist heute nur schwer vorstellbar. Eine Mutter tötet alle Nachkommen ihrer Familie, um Königin zu werden. Sicher im Haus Gottes. Laut 2. Chronik 22, die Verse 11 und 12, wurde nur eine Person aus dem Königshaus gerettet. Aber Joschabat, die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Joschabat, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Athalia, so dass er nicht getötet wurde. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Haus Gottes verborgen. Athalia aber herrschte über das Land. Königin Athalia hatte ihre Herrschaft über Juda gefestigt und es schien, als gäbe es nicht die geringste Chance, dass Joas jemals König werden würde. Der Schlüssel zu seiner Rettung war jedoch, dass er im Haus Gottes verborgen wurde. Diese Lektion sollten wir in unserem täglichen Leben mit dem Herrn lernen. Solange wir im Haus Gottes verborgen sind, sind wir für den Feind geistlich unangreifbar. Was bedeutet es, im Haus Gottes zu sein? Einfach gesagt, wenn sie das, was sie tun, im Namen und zur Ehre Jesu tun, befinden sie sich im Haus Gottes. Wenn ihre Gedanken von Unehrlichkeit, der Lust des Fleisches und dergleichen bestimmt werden, dann sind sie nicht im Haus Gottes und stehen in großer Gefahr. Der Apostel Petrus warnte in 1. Petrus 5, Vers 8, »Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.« Wo finden wir einen sicheren Ort, an dem wir uns vor dem Teufel verstecken können? Jesus zeigte uns in Johannes 17, Vers 23 diesen sicheren Zufluchtsort. »Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst.« Fragen Sie sich einmal, liebe ich Jesus wirklich? Wenn Ihre Antwort ja lautet, dann befinden Sie sich auf heiligem Boden im Haus Gottes. Und der Böse kann sie nicht erfolgreich anklagen. Je näher sie Jesus sind, umso sicherer sind sie. Und je weiter sie von Jesus entfernt sind, desto mehr setzen sie sich der Gefahr aus, vom Teufel, dem Widersacher, verschlungen zu werden. Jojada, der Priester. In 2. Chronik 23 lesen wir dann, wie sich Jojada eine Strategie ausdachte, um den König von Juda in sein Amt einzuführen und Königin Atalja dabei überging. Er hatte seinen Plan den Leviten vorgelegt, die für den Tempeldienst verantwortlich waren. Und so lesen wir dann in den Versen 2 bis 5, »Die zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienhäupter von Israel, und sie kamen nach Jerusalem.« Und diese ganze Versammlung machte im Haus Gottes einen Bund mit dem König. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch Priestern und Leviten, die ihr am Sabbat antretet, soll als Türhüter an der Schwelle dienen und ein Drittel im Haus des Königs und ein Drittel am Grundtor, während das ganze Volk in den Vorhöfen vor dem Haus des Herrn ist. Keine Verschwörung, sondern Entschlossenheit. Dieser Plan war keine Verschwörung oder ein offener Angriff auf die böse Königin, sondern vielmehr eine Stärkung der Seite des Herrn. Sie gaben ihre Absichten und Pläne nicht jedem bekannt. So heißt es in Vers 6, »Es soll aber niemand in das Haus des Herrn gehen. Nur die Priester und die diensttuenden Leviten dürfen hineingehen, denn sie sind heilig. Aber das ganze Volk soll die Vorschrift des Herrn befolgen.« Das Ziel war, den König nach dem Wort Gottes zu schützen. Der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Der Priester Jojada befahl aber nicht, den Feind anzugreifen. Ebenso wenig schloss er die Umgebung außerhalb des Hauses Gottes in seine Verteidigungsstrategie mit ein. Er vollzog eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat und folgte so den Worten Jesu, »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Außerdem nahm er die Verteidigung des Königs sehr ernst. So lesen wir in den Versen 9 und 10, »Und der Priester Jojada gab den Obersten über die Hundertschaften Speere und Schilder und die Köcher, die dem König David gehört hatten und die im Haus Gottes waren. Und er stellte das ganze Kriegsvolk, jeden mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite, bei dem Altar und bei dem Haus, rings um den König her auf. Unser Kampf lautet Standhalten. Diese Vorbereitung sollte uns an die neutestamentlichen Worte erinnern aus Epheser 6, die Verse 11 bis 17. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Diese neutestamentliche Anweisung ist identisch mit der alttestamentlichen, was das Wort feststehen oder standhalten zum Ausdruck bringt. Wir sollen die Mächte der Finsternis nicht angreifen, sondern im Glauben fest auf der Grundlage von Golgatha stehen. Aber wir werden vor den Absichten der Fürstentümer der Finsternis gewarnt. Solange wir im Licht bleiben, können wir die Werke und Intentionen des Widersachers klar erkennen. 2. Korinther 2, Vers 11 warnt uns, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Wenn wir im Licht stehen, kann die Finsternis uns nicht besiegen. Wir müssen auf der Grundlage des bereits errungenen Sieges des Herrn Jesus stehen. Um standzuhalten, müssen wir uns so vorbereiten, wie es uns die eben genannten Verse zeigen. In Epheser 6, Vers 18 sehen wir, worum es in diesem Kampf geht. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wann immer die Mächte der Finsternis sie entmutigen oder bedrücken wollen, halten sie im Glauben an dem bereits vollbrachten Werk von Golgatha fest. Sie können allen Angriffen dieser finsteren Welt standhalten, wenn sie von ganzem Herzen glauben, dass Jesus den Teufel vollständig besiegt hat, als er ausrief: Es ist vollbracht. Nur mit der richtigen geistlichen Haltung können sie den feurigen Pfeilen des Teufels widerstehen. Wenn sie die Waffenrüstung Gottes anziehen, werden sie auch weiterhin imstande sein, den Menschen überall das Evangelium des Friedens zu verkünden. Ob sie nun persönlich Zeugnis geben, das Wort predigen, Missionare aussenden oder Flyer verteilen. All diese Dinge wirken zusammen zum Aufbau seiner Gemeinde. Wir sind aufgefordert, zu jeder Zeit zu beten, damit das Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht aufgehalten wird. Die Amtseinführung des Königs. Bei seinen Vorbereitungen zur Amtseinführung des Königs sehen wir nicht, dass Jojada andere Menschen angriff. Er ignorierte einfach die politische Realität, dass Athalia die Königin war und sie Macht über Leben und Tod im Königreich hatte. Dieser treue Priester hatte nur die Verheißung Gottes, dass ein Nachkomme Davids König sein sollte. Nachdem er alle nötigen Vorbereitungen für die Sicherheit des Königs getroffen hatte, lesen wir in 2. Korinther 23, Vers 11, führten sie den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen: Es lebe der König! Diese Menschen setzten ihr Leben aufs Spiel, um die Wahrheit verkünden zu können. Es lebe der König. Jesus lebt. Wir haben eine großartige Botschaft. Jesus lebt. Wir müssen den Feind nicht fürchten, ebenso wenig wie die Regierung oder jene Menschen, die das Zeugnis des Evangeliums Jesu Christi beseitigen wollen. Unsere Aufgabe ist dieselbe wie vor fast 2000 Jahren. Die Verkündigung des Evangeliums, den Menschen überall zu erzählen, dass sie durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus errettet werden können. Er starb für unsere Sünden, stand am dritten Tag siegreich auf und kommt zurück. Diese Heilsbotschaft wird nun schon seit fast 2 Jahrtausenden verkündet und zahllose Menschen haben auf ihren Ruf reagiert und verbreiten jetzt die Realität der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Der Feind wird entlarvt. Bemerkenswert an dieser Geschichte ist, dass die Priester, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten und sich nicht um die politische Realität scherten, der Schlüssel zur Entlarvung des Feindes waren. So lesen wir in 2. Chroniker 23 die Verse 12 und 13. Da aber Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und den König lobte, kam sie zu dem Volk in das Haus des Herrn. Und sie schaute, und siehe, der König stand auf seinem Podium beim Eingang Und die Obersten und die Trompeter bei dem König und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Und die Sänger waren da mit den Musikinstrumenten und leiteten den Lobgesang. Da zerriss Athalia ihre Kleider und schrie: Verrat, Verrat! Hier zeigte sich, dass das Licht stärker war und nicht von Finsternis und Bösem verdeckt werden konnte. Am Ende sehen wir, dass die Wahrheit auf der ganzen Linie über den Feind siegte. So heißt es in Vers 21: Und das ganze Volk des Landes freute sich, und die Stadt hatte Ruhe. Athalia aber hatten sie mit dem Schwert getötet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie daran erinnern, dass Ihr Kampf nicht darin besteht, gegen das Böse vorzugehen, ob in Ihrem eigenen Haus, bei der Arbeit, in der Schule, in der Regierung oder sogar in der Gemeinde. Wenn Sie die ganze Waffenrüstung Gottes angelegt haben, werden Sie für die Mächte der Finsternis unangreifbar. Und Sie können die Aufgabe erfüllen, die der Herr Ihnen übertragen hat. Epheser 6, Vers 18 sagt: Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 31. Folge und damit den dritten Teil des 15. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.